Wir wollen heute weitermachen mit den Bündnissen, die wir in der Bibel finden. Wir haben bereits 6 Bündnisse betrachtet und wollen heute mit Nummer 7 anfangen und auch mit Nummer 8. Welcher ist wohl der 7. Bund? Das ist der Bund Gottes mit David. Wir lesen davon im 2. Buch Samuel, Kapitel 7, ab Vers 12. Da heißt es: Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum bestätigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig fest stehen. Also hier wird dem David verheißen, dass aus seinem Leib einer kommen wird, dessen Königtum bestätigt wird. Das heißt, ein Sohn Davids wird das Königtum bestätigen. Ein Sohn Davids bekommt hier erstmal diese Verheißung. Und das Interessante ist, dass hier gesagt wird in Vers 14, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Das Interessante ist, dass es 2 Stellen gibt. Es gibt noch eine andere Stelle, die wir jetzt betrachten wollen, die erstmal ähnlich klingen, aber wenn wir diese Stellen genau anschauen, dann sehen wir, dass hier doch ein Unterschied besteht. Und zwar, die andere Stelle finden wir im 1. Chronikbuch, Kapitel 17, ab Vers 10. Und zwar lesen wir hier, und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du zu deinen Vätern hingehst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der von deinen Söhnen sein wird. Und ich werde sein Königtum bestätigen. Der wird mir ein Haus bauen, und ich werde seinen Thron auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein, und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem weichen ließ, der vor dir war, sondern ich will ihn auf ewig über mein Haus und mein Königreich einsetzen, und sein Thron soll auf ewig fest stehen. Man könnte jetzt einfach darüber hinweggehen und sagen, gut, in dem einen werden eben Details erwähnt, die in der anderen Stelle nicht erwähnt werden, aber wir müssen das genauer anschauen, denn es ist ja kein Zufall, dass hier Unterschiede da sind in diesen beiden Aussagen. Das Interessante ist, dass im 2. Samuel erwähnt wird, wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen. Im Chronikbuch wird davon nichts berichtet. In der Samuel-Stelle lesen wir, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird. Hier wird von dem Samen gesprochen, der aus dem Leib Davids kommt. Im Chronikbuch heißt es, der von deinen Söhnen sein wird. Also im Chronikbuch ist es ganz eindeutig, es ist ein späterer Nachkomme gemeint. Es ist nicht Salomo gemeint, sondern ein späterer. Er kommt von seinen Söhnen. Da kann schon mal Salomo gar nicht gemeint sein. Und hier wird nichts von Züchtigung gesagt, während in Samuel eben diese Züchtigung erwähnt wird. Und somit können wir hier eine Unterscheidung machen, nämlich, dass sich die 2. Samuel-Stelle auf Salomo bezieht. Salomo wird bestätigt werden, er wird auf dem Thron sitzen und Gott wird seine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie er sie von Saul hat weichen lassen. Das heißt, er wird ihn als König nicht verwerfen. Wir wissen, dass Salomo sich versündigt hat, er hat Götzendienst betrieben und das hat durchaus Folgen gehabt. Sein Königreich wurde beschnitten, die Feinde hatten mehr und mehr die Überhand, aber er wurde nicht als König verworfen, wie es bei Saul der Fall war. Aber er hat diese Züchtigung erdulden müssen und hier wird schon diese Missetat eben angedeutet. Wer wird dann wohl dieser fernere Same sein, der im Chronikbuch erwähnt wird? Das ist ganz klar der verheißene Erlöser, der Messias, der kommen sollte. Und in Bezug auf diesen verheißenen Erlöser musste natürlich nicht gesagt werden, wenn er eine Missetat begeht, werde ich ihn mit Menschenruten züchtigen. Denn der Messias, der als wahrer Gott und wahrer Mensch in diese Welt kommt, hat nicht eine Sünde begangen. Er ist frei von jeder Sünde und hier war in dem Sinne keinerlei Züchtigung nötig. Und deswegen macht diese Unterscheidung Sinn. Wir haben es auf der einen Seite mit Salomo zu tun und auf der anderen Seite im Chronikbuch mit dem fernen Samen, der von den Söhnen Davids kommt, nämlich dem Messias selbst. Trotzdem müssen wir noch genauer schauen, was diese Verheißung eigentlich bedeutet. Diese Verheißung bedeutet, dass die Segenslinie bei David weitergeführt wird. Wir hatten ja schon gesehen, als wir die Bündnisse auch betrachtet haben, dass diese Segenslinie, die Verheißung immer weiter beschränkt wird. Am Anfang hieß es nur der Same der Frau. Der Same der Frau. Und hier geht die Verheißung lang. Es wird eben der Sohn einer Frau sein. Und in Jesaja 7, Vers 14 lesen wir dann, es wird eine Jungfrau sein. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und den Namen, seinen Namen Immanuel nennen. Hier wird ein Wunder verheißen, das Gott tut, dass die Jungfrau schwanger wird. Und natürlich ist eine wirkliche Jungfrau gemeint, denn eine normale junge Frau, die schwanger wird, wie es mancherorts ausgelegt wird, ist kein Zeichen und kein Wunder. Sondern das Besondere ist eben, dass eine Jungfrau schwanger wird und dass dies auch als Zeichen dient. Aber nicht nur als Zeichen, sondern heilsgeschichtlich ist es natürlich wichtig, dass der Messias von einer Jungfrau geboren wird, weil ja Gott selbst der Vater ist. Sie wird durch den Heiligen Geist schwanger. Gott ist der Vater und Jesus selbst ist vollkommen sündlos. Wenn wirklich zum Beispiel Josef der Vater gewesen wäre oder irgendein anderer Mensch, dann wäre Jesus ein Sünder gewesen, wie alle anderen Menschen auch. Aber Jesus war ja frei von Erbsünde und somit hat er auch ein vollkommenes, sündloses Leben geführt. Also die Segenslinie wird eingeschränkt, dann auf Abraham, der Same wird von Abraham kommen, dann auf Isaak und Jakob und somit auf das Volk Israel. Dann wird sie eingeschränkt auf Juda, der Messias musste ein Nachkomme Judas sein. Und jetzt haben wir eine weitere Einschränkung, der Messias musste ein Nachkomme David sein. Aber dem David wird diese Verheißung gegeben und durch den Messias geschieht es natürlich, dass der Thron Davids auf ewig bestätigt wird, auf ewig befestigt wird. Es ist dem David auch bewusst, wenn wir lesen, gerade im ersten Buch der Chronik, Kapitel 17, betet ja David, er drückt seinen Dank Gott gegenüber aus. Ab Vers 16 heißt es, da kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach, wer bin ich, Herr, o Gott, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu wenig in deinen Augen, o Gott, sondern du hast über das Haus deines Knechtes noch von ferner Zukunft geredet und du hast mich für den höchsten Rang eines Menschen ausersehen, Herr, o Gott. Was kann David noch dazu tun zu dieser Ehre, die du deinem Knecht erweist. Herr, um deines Knechtes willen und nach deinem Herzen hast du all diese große Dinge getan und all diese großen Dinge verkündigt. Dann springen wir noch zu Vers 25. Denn du, mein Gott, hast dem Ohr deines Knechtes geoffenbart, dass du ihm ein Haus bauen willst. Darum hat dein Knecht die Zuversicht gefunden, vor dir zu beten. Und nun, Herr, du bist Gott und hast deinem Knecht so viel Gutes zugesagt, so lasse es dir nun wohlgefällig sein, das Haus deines Knechtes zu segnen, dass es ewiglich vor dir sei. Denn was du, Herr, gesegnet hast, das ist auf ewig gesegnet. Wir sehen auch die Antwort Davids, wie David auch wusste um Gottes Zusagen, um Gottes Verheißungen. Und er wusste, das, was der Herr gesegnet hat, das ist auf ewig gesegnet. Er wusste, Gottes Zusagen sind zuversichtlich. Auf Gottes Aussagen kann man sich verlassen. Wenn Gott redet, so führt das auch aus. Wenn er seinen Ratschluss verkündigt, dann wird er diesen Ratschluss sicherlich erfüllen. Und das ist die richtige Reaktion auf die Verheißungen Gottes. Wenn wir die Verheißungen lesen, die uns gelten, wir dürfen natürlich nicht den Fehler machen, dass wir Verheißungen rauspicken aus dem Wort, die uns nicht betreffen, aber es gibt viele Verheißungen, die gelten uns. Und wenn wir diese lesen, so sollen wir darauf vertrauen, dass Gott diese Verheißungen auch wirklich und wahrhaftig erfüllt und nicht mit Zweifel reagieren oder Gottes Wort in Frage stellen, denn es ist Gottes Wort, das zuverlässig ist. Und diesem Wort dürfen wir vertrauen und diesem lebendigen Gott, der alles tun kann, das er verheißt. David, der als Mann Gottes Herzen oder nach Gottes Herzen bezeichnet wird, ist uns in dieser Hinsicht auch hier ein Vorbild. Also den Thron Davids wird Gott bestätigen. Als Nachkomme Davids wird der Messias kommen. Und natürlich ist es auch so, dass im messianischen Reich dann der Thron Davids auch aufgerichtet werden wird und der Messias selbst regieren wird. Wir wissen, dass auch David regieren wird im tausendjährigen Reich. Die alttestamentlichen Gläubigen werden ja auch auferstehen und verschiedenen alttestamentlichen Gläubigen werden auch Verheißungen gegeben, mit zu herrschen im messianischen Reich. Und uns, den Gläubigen der Gemeinde, wird auch verheißen, dass wir zu Tisch sitzen werden mit Abraham, Isaak und Jakob, während viele, die eigentlich sich zum Reich gerechnet haben, hinausgestoßen werden. Nämlich viele Juden, die im Unglauben bleiben und geblieben sind, werden nicht in das Reich eingehen. So viel dazu. Wir werden da noch genauer drauf eingehen, wenn wir die Haushaltungen noch betrachten, die in der Beziehung auch noch wichtig sind. Wir haben auf der einen Seite die Bündnisse, die Gott geschlossen hat mit den Menschen, mit verschiedenen Menschen. Und wir haben auf der anderen Seite auch die Haushaltungen, also die Einteilungen, die Gott gemacht hat in der Heilsgeschichte. Und diese sind oft stehen oft in Verbindung mit diesen Bündnissen. Wir wollen jetzt zum nächsten Bund übergehen, nämlich zum neuen Bund. Was ist der neue Bund? Wir wissen ja, es gibt das Neue Testament. Das Neue Testament ist eigentlich von der Bedeutung her der neue Bund. Im Hebräischen ist es auch klar erkennbar, da ist das Neue Testament Brit HaChadasha, der neue Bund eben übersetzt. Auch in manch anderen Sprachen ist es eindeutiger erkennbar, dass hier ein Zusammenhang besteht zwischen dem neuen Bund und dem Neuen Testament, Dort heißt das Neue Testament einfach neuer Bund. Was viele Juden nicht wissen, ist, dass dieser neue Bund im Alten Testament verheißen wird. Wenn man mit Juden darüber spricht, über Aussagen aus dem Alten Testament, die sich auf das Neue Testament beziehen, auf den neuen Bund beziehen, dann sind sie sehr verwundert. Ich erinnere mich an das eine Gespräch, das ich geführt habe, wo ich einige Verheißungen aufgezählt habe, eben mit einem Juden. Und seine Antwort war, als ich ihm das alles gesagt hatte, er sei im Neuen Testament noch nicht unterrichtet worden. Und da habe ich gesagt, alles, was ich gesagt habe, steht im Alten Testament. Und das hat ihn sehr verwundert und er wollte dann die Stellen wissen. Der Neue Bund kann man sich leicht merken, wo er im Alten Testament steht, nämlich Jeremia 31, Vers 31, zweimal 31. Da heißt es, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Also hier haben wir diese Bezeichnung Brit HaChadashah, dieser neue Bund, den Gott schließen wird mit dem Haus Israel. Interessant ist erstmal, dass er mit dem Haus Israel geschlossen wird. Also hier steht nicht, dieser neue Bund wird mit der ganzen Welt geschlossen, sondern hier steht, er wird mit dem Haus Israel geschlossen und mit dem Haus Juda. Und wir lesen jetzt die Details, die hier verheißen werden. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Also ein neuer Bund wird geschlossen mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda. Und dieser Bund ist nicht wie der Bund, den er mit den Vätern geschlossen hat. Er ist nicht wie der alte Bund, sondern er ist andersartig. Inwiefern ist er andersartig? Was war das Problem mit dem alten Bund? Muss ich natürlich fragen, wenn es einen neuen Bund gibt, dann hat der alte Bund ja offensichtlich ein Problem gehabt. Und die Frage, die wir uns natürlich auch stellen müssen, tut Gott etwas, was problematisch ist? Also wir müssen da natürlich festhalten, alles, was Gott tut, ist gut und richtig. Er handelt nach seiner Heiligkeit und nach seiner Vollkommenheit und macht gewiss keine Fehler. Und er tut auch gewiss nicht etwas, zum Beispiel einen Bund schließen und sagt dann später, jetzt habe ich falsch gehandelt, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, jetzt machen wir einen neuen Bund. So ist Gott nicht, sondern wir wissen, alles, was er tut, entspricht seinem Ratschluss, dem, was er sich vorgenommen hat. Auch der Bund, der erste Bund im Garten Eden, auch dieser Bund war ja nicht fehlerhaft. Man könnte ja meinen, gut, Gott schließt den Bund mit Adam und dann ist aber Adam ungehorsam und sie werden aus dem Paradies vertrieben und jetzt überlegt sich Gott Plan B. Aber in der Schrift wird uns gesagt, dass das Lamm Gottes, der Herr Jesus Christus, schon von Grundlegung der Welt ersehen ist und sein Erlösungswerk war von Grundlegung der Welt geplant. Das war schon geplant, bevor Gott diesen Bund geschlossen hat, den ersten Bund. So auch der neue Bund. Der neue Bund war Teil von Gottes Plan und war nicht eine Überlegung, die Gott angestellt hat, als der alte Bund schief lief oder fehlgeschlagen war. Aber es war natürlich so, der alte Bund wurde vom Volk Israel gebrochen. Und der alte Bund war auch ein Bund, der an Bedingungen geknüpft war. Das haben wir ja schon gesehen. Es war ein Bund, der an den Gehorsam des Volkes geknüpft war. Während der Bund mit Abraham bedingungslos war. Nun, was war das Ziel des alten Bundes? Was war das Ziel des Gesetzes? Davon lesen wir doch einiges auch im Neuen Testament. Was das Ziel des neuen Bundes war. Und ein ganz wichtiges Ziel war das ein ganz wichtiges Ziel des Gesetzes war, dass durch das Gesetz Erkenntnis der Sünde kommen sollte. Das Gesetz ist wie ein Zuchtmeister auf Christus hin. Wie sind denn wir Menschen von unserer Eigenschaft her, wenn wir uns selbst beurteilen? Das ist jetzt ganz unabhängig vom Volk Israel. Wir können jeden Menschen nehmen. Der Mensch hat von Natur die Neigung, sich besser einzuschätzen, als er eigentlich ist. Als Gott den Bund mit dem Volk Israel geschlossen hat, haben sie gesagt, alle diese Worte wollen wir tun. Nach dem ganzen Gesetz, das Gott uns vorgelegt hat, wollen wir handeln. Also sie haben sich so eingeschätzt, als wären sie befähigt, das Gesetz einzuhalten. Und diese Neigung ist dem Mensch eigen. Der Mensch denkt gerne gut von sich, er entschuldigt gerne Fehlverhalten, er versucht Erklärungen zu finden für sein Verhalten und Sünde zu verniedlichen. Die Sünde ist in unserer Gesellschaft so verniedlicht, dass Schokolade essen Sünde ist. Kein Sport machen ist Sünde. Ja, über die Weihnachtszeit ein paar Pfunde mehr anzusetzen, das ist Sünde. Das ist tatsächlich so, wenn man mal darauf achtet, wie verwendet jemand, der die Bibel nicht kennt, der den rettenden Glauben nicht hat, das Wort Sünde. Dann sind es tatsächlich solche Dinge. Dann gibt es natürlich noch die Verkehrssünden und die Verkehrssünderdatei. Das ist alles Sünde. Aber das, was eigentlich Sünde ist, das wird ausgeklammert. Ja, wie diese Welt lebt in Unzucht, wie die Ehe nicht mehr respektiert wird, wie sie nicht eingehalten wird, wie man Gott flucht, wie man sich nicht um Gott kümmert. Der Unglaube ist ja der größte Angriff auf Gott, wie man ihn wegrationalisiert, wie es schlimm ist, wenn jemand Gott erwähnt, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder sonst irgendwo, wird man komisch angeschaut. Und so ist die ganze Welt, die ganze Gesellschaft ist gefangen in der Sünde, aber die Menschen wollen es nicht zugeben, sondern das, was eigentlich keine Sünde ist, natürlich Völlerei ist Sünde, aber so wie es verwendet wird, bezieht sich es auf wirklich Oberflächlichkeiten im Vergleich zu dem, was eigentlich praktiziert wird. Das heißt, das war früher nicht anders. Der Mensch hatte diese Neigung. Er hatte eine Unfähigkeit, Sünde zu erkennen und so auch beim Volk Israel. Und somit war das Gesetz ein Zuchtmeister auf Christus hin, auf den Erlöser. Durch das Gesetz sollten sie erkennen, wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen jemand, der kommt, um uns von unseren Sünden zu erlösen, um uns frei zu machen, um uns zu vergeben. Und desto mehr jemand versucht hat, das Gesetz einzuhalten, desto mehr musste er eigentlich erkennen, er wird dem nicht gerecht. Und da kann man zum Beispiel nur die 10 Gebote nehmen. Angefangen beim ersten, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und wenn wir überlegen, was alles damit reingehört, was andere Götter sind, und das bezieht sich sicherlich nicht nur darauf, dass man sich ein Götzenbild macht und dieses Götzenbild verehrt, sondern ein Götze ist zum Beispiel Habgier, wird im Neuen Testament eindeutig als Götzendienst bezeichnet. Habgier ist Götzendienst. Und so alle anderen Dinge, die von unserer Priorität her den ersten Platz einnehmen, die wichtiger sind als Gott, all das können wir als Götzen bezeichnen. Und so geht es weiter. Und das Besondere am Gesetz ist, auch das Gesetz war nicht gegeben, dass man sich äußerlich einfach nur an einen Standard hält. Und wenn man diesen Standard äußerlich erfüllt hat, dann war alles in Ordnung. Nein, sondern auch im Gesetz haben wir Gebote, die aufs Herz abzielen und die ganz klar zeigen, dass auch das Halten im Herzen des Gesetzes gefordert ist. Und deswegen nennt ja auch Jesus das höchste und größte Gebot: Du sollst den Herrn, Gott den Herrn lieben, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Vermögen, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Und jedes Gebot, auch jedes dieser 10 Gebote, wenn wir es genauer betrachten, dann müssen wir bekennen, dass wir versagt haben. Und der Jakobusbrief sagt auch aus: Wer ein Gebot übertritt, der ist aller Gebote schuldig geworden. Es bringt also auch nichts, wenn teilweise die Gebote eingehalten werden. Wenn man ein Übertreter geworden ist, dann ist man ein Übertreter und dann ist man schuldig vor Gott. Und genau diese Lektion sollte das Volk Israel lernen durch das Gesetz und sie so erlösungsbedürftig machen. Sie so hinweisen auf den Erlöser, der kommen sollte. Und genau deswegen wurde auch der neue Bund verheißen. Gott wusste natürlich von Anfang an, dass sein Volk ihm ungehorsam sein würde. Deswegen ist dem Mose auch aufgetragen worden, dieses Lied zu singen, das wir schon etwas betrachtet haben. Dieses Lied, in dem der Abfall des Volkes Israel vorausgesagt wird und die Not des Volkes Israel, die Strafe des Volkes Israel vorausgesagt wird, aber auch dann am Ende die Verheißung, dass sie gesammelt werden und in das Land Israel zurückgebracht werden und dort dem Herrn dienen werden. Und wir sehen heute eine Sammlung, eine weltweite Sammlung des Volkes Israel, aber noch nicht im Glauben, sondern im Unglauben. Gott wird mit seinem Volk ins Gericht gehen und wird sie zur Umkehr bringen durch dieses Gericht, das noch kommen wird. Und dann erst werden diese Zustände eintreten, die hier beschrieben sind. Erst dann wird es so sein, dass innerhalb des Volkes Israel jeder den Herrn erkennen wird, vom Kleinsten bis zum Größten. Es muss niemand mehr, der Israeliten, muss niemand mehr den anderen belehren. Diese Verheißung hat sich nicht in der Gemeinde erfüllt. Denn auch jetzt ist es so, dass es in der Gemeinde Belehrung gibt. Gott hat in der Gemeinde solche eingesetzt als Evangelisten, als Lehrer, als Diener in der Gemeinde. Und es ist Belehrung nötig. Und natürlich ist es auch so, dass viele, ein Großteil der Menschen, das Evangelium nicht kennen und so auch das Evangelium verkündigt werden muss und weitergesagt werden muss. Aber hier wird es so sein, dass vom Kleinsten bis zum Größten, also auch die Jungen werden Gott erkennen, werden den Herrn erkennen und ihre Missetat wird vergeben sein, an ihre Sünde wird er nicht mehr gedenken. Wenn diese Verheißungen gegeben werden dem Volk Israel, so müssen wir uns doch fragen, ja, was hat das für uns mit uns zu tun? Wie hängt der neue Bund mit der Gemeinde zusammen? Dazu gehen wir ins Neue Testament, in den Epheserbrief und lesen Epheser 2 ab Vers 11. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Also es war tatsächlich so, bevor der Erlöser kam, bevor Christus kam, waren die Heiden ohne Gott in der Welt. Sie hatten keine Hoffnung. Sie kannten die Bündnisse der Verheißung nicht. Sie waren ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels. Ja, aber wie war es jetzt zu dieser Zeit? War es wirklich nicht möglich, dass jemand, der nicht zum Volk Israel gehört, dass er zum Glauben kommt, dass er gerettet wird, dass er zum Volk Gottes dazugehört? Wir lesen im Alten Testament von verschiedenen Begebenheiten von Nicht-Juden, die gläubig waren. Das heißt, das gab es durchaus. Aber was wurde von ihnen gefordert? Sie mussten sich auch dem Gesetz unterwerfen. Sie mussten sich beschneiden lassen, mussten praktisch sozusagen Jude werden und mit den Juden leben und an den Gott Israels glauben. Also es war nicht so, dass seit des Alten Testamentes einfach jeder an seinen Gott geglaubt hat und jeder in seiner Fasson selig geworden ist. Wenn wir die Bibel überschauen, dann sehen wir, es gab immer nur einen Weg der Errettung. Es gab immer nur einen Weg, den Gott aufgezeigt hat. Und dieser Weg war immer der Weg des Glaubens an den lebendigen Gott. So wissen wir, dass Noah geglaubt hat und im Glauben hat er die Arche gebaut und wurde er und seine Familie gerettet. Aber auch hier gab es nur einen Weg, nämlich die Arche, um gerettet zu werden. Wir wissen später, dass Abraham geglaubt hat und es heißt von Abraham, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Noch bevor er bereit war, Isaak zu opfern, hat er Gott geglaubt und es wird ihm gesagt, es wird ihm bestätigt, das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet, der Glaube an den Lebendigen, an den wahren Gott. Und so auch dann, als dem Volk Israel das Gesetz gegeben wurde, sie sollten glauben und der Glaube war das, was sie gerettet hat. Und es gab unter dem Volk Israel immer einen Überrest, der geglaubt hat, der auf den Herrn vertraut hat und der gerettet war. Und es gab leider zur meisten Zeit der Geschichte Israels einen Großteil, der nicht geglaubt hat. Also sogar vom Volk Israel war nur ein kleiner Teil wirklich errettet durch den Glauben. Und so war es möglich, wenn man vom Gott Israel erfuhr, es war möglich, gerettet zu werden, indem man an diesen Gott geglaubt hat, auf diesen Gott vertraut hat. Aber die Auswahl, die fiel auf Israel und somit war es so, dass Gott heilsgeschichtlich mit dem Volk Israel gehandelt hat und die anderen hat er ihre Wege gehen lassen. Hier könnten wir natürlich sagen, das ist ja ungerecht. Gott erwählt sich ein Volk und lässt die anderen Völker ihre Wege gehen. Das wäre dann ungerecht, wenn Gott verheißen hätte, dass er alle Völker erwählt. Wenn er verheißen hätte, dass er alle Menschen rettet, dann wäre es ungerecht, wenn er sich jetzt nur einem Volk zuwendet. Aber diese Verheißung hat Gott nicht gegeben und diesen Anspruch haben auch die Menschen nicht. Die Menschheit in der Gottverlassenheit, dadurch, dass sie gefallen sind, dass sie sich entfernt haben von Gott seit dem Sündenfall und sich auch in der Praxis gegen Gott wenden. Es ist ja nicht nur so, dass Adam gesündigt hat, sondern jeder einzelne Mensch sündigt und hat eine rebellische Einstellung Gott gegenüber, zumindest wenn er mit Gottes wahrem Wort konfrontiert wird. So ist dieser Anspruch nicht da auf Errettung, auf Heil und Gott hätte auch nicht verheißen müssen, einen Erlöser zu schicken, Jesus Christus zu schicken, um diesen Weg zu schaffen, diesen Weg zu ihm zurück. Das ist reine Gnade, dass er es getan hat. Und wenn Gott gnädig ist, so darf er gnädig sein, wem er will. So lesen wir es ja auch im Römerbrief. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und das sind Worte, die Gott dem Mose gegeben hat, die er an Mose gerichtet hat. Also hier wird es auch gesagt, dass die Heiden erstmal ausgeschlossen waren von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Sie hatten keine Hoffnung, waren ohne Gott in der Welt. Und in Vers 13 diese wunderbare Aussage, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Es ist das Blut des Christus, das sowohl Juden als auch Heiden den Zutritt gegeben hat in einem Geist zum Vater. Das lesen wir, wenn wir weiterlesen. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Also der Herr Jesus hat aus beiden eins gemacht, indem er gekommen ist, indem er bereit war zu leiden, indem er bereit war, unsere Sünden auf sich zu nehmen. Er ist stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen, er hat stellvertretend gelitten, er hat die Seinen geliebt bis zum Ende. Er war bereit, gehorsam zu sein, gehorsam bis zum Kreuz, ja bis zum Tod am Kreuz. Wenn wir uns vorstellen, was er durchgemacht hat und das uns vor Augen führen, die Dornenkrone, die Schläge, die er erlitten hat, die Verachtung, den Hohn, den Spott. Und ganz ruhig ist er den Weg gegangen, ohne wütend zu werden, zornig zu werden, sondern er hat die Feinde geliebt, er hat für sie gebetet, gesagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und so hat er seine Liebe bewiesen am Kreuz, indem er bereit war, für uns zum Fluch zu werden, für uns zur Sünde zu werden. Den Fluch hat er getragen und die Sünde hat er getragen. Und unsere Sünden, die Sünden derjenigen, die auf ihn vertrauen, die an ihn glauben, wurden aufs Kreuz gelegt und wurden ihm angerechnet. Und die Gerechtigkeit Gottes wird den Gläubigen geschenkt. Hier findet durch den Glauben ein wunderbarer Tausch statt. Ein Tausch, nämlich unsere Sünden werden dem Herrn Jesus gegeben, werden ihm angerechnet und seine Gerechtigkeit wird uns geschenkt, wird uns angerechnet, sodass wir dann vom Vater vollkommen gerecht erscheinen, vollkommen makellos, ohne jede Sünde. Und das ist nicht etwas, was wir uns verdienen können, wie wir auch im Epheserbrief lesen, Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Warum ist es nicht aus Werken? Hier kommt die Antwort, damit niemand sich rühme. Wenn wir durch Werke gerettet werden könnten, dann könnten wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe es gut gemacht, ich habe dieses Heil mir verdient, aber es ist reine Gnade. Man muss es vergleichen mit einem Verbrecher, der begnadigt wird. Ein Verbrecher, der eigentlich überführt wird von Schuld und Sünde, der hingerichtet werden müsste und er wird begnadigt. Und Gott begnadigt nicht einfach so, sondern auf Grundlage des Opfers seines Sohnes, welches ein vollkommenes Opfer ist. Wenn wir etwas beitragen könnten zu unserer Errettung, so würde das heißen, wir könnten das Opfer seines Sohnes noch ergänzen. Aber das können wir nicht. Es ist so vollkommen und so perfekt, dass es ausreicht. Sein Blut reicht aus, um uns für immer und ewig zu retten, um uns für immer und ewig reinzumachen. Und indem wir die Gnade bekennen, indem wir bekennen, es ist aus Gnade und nicht aus Werken, bekennen wir, dass sein Opfer so groß und mächtig ist und so vollkommen ist, um alles zu tun, was nötig ist, um uns in den Himmel zu bringen, in die Gegenwart Gottes zu bringen. Und somit ist dieser neue Bund auch durch Blut eingeweiht worden. Der alte Bund wurde durch Blut eingeweiht, durch Blut von Stieren und Böcken, die aufs Volk gesprengt wurden. Und auch der neue Bund wird durch Blut eingeweiht, nämlich durch das Blut des Lammes. Durch das teure und kostbare Blut des Christus wurde der neue Bund eingeweiht. Und im ersten Johannesbrief lesen wir, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Es ist ein Blut, das uns reinigt, das uns frei macht. Und so freuen sich die Gläubigen darüber, wenn sie nachdenken, dass der Herr Jesus uns so sehr geliebt hat, dass er bereit war, für uns zu leiden. Es gibt keine größere Liebe, als dass jemand bereit ist, das zu tun. Wir kommen mit der Zeit zum Ende. Wir müssen uns nächstes Mal also nochmal mit dem neuen Bund beschäftigen. Ich habe jetzt nur einen Teil der Stellen behandelt, die ich behandeln wollte. Aber wichtig ist es schon mal und schön ist es, dass es diesen neuen Bund gibt, dass der Jesus als der Erretter, als der Erlöser gekommen ist und dass wir da ruhig werden können. Wie der Herr Jesus sagt, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Er verheißt es, dass wir Ruhe finden. Und schon in Jeremia 31, Vers 31 wird gesagt, dass Gott die Missetat vergibt. Und die Vergebung der Missetat, die Vergebung der Sünden, allein das ist die Grundlage, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben können, mit einem heiligen Gott, der Sünde bestrafen muss. Nur jemand, der Sünden Vergebung hat, der durch den Glauben Vergebung empfangen hat und gereinigt wurde, der kann wirkliche Gemeinschaft mit dem wahren, lebendigen Gott haben. Alles andere ist Einbildung. Jemand, der keine Sündenvergebung hat, kann sich eine Gemeinschaft mit Gott nur einbilden. Er kann sie nicht wirklich haben. Und in Bezug auf die Juden ist es natürlich auch sehr schön und eindrücklich zu sehen, dass diese Zwischenwand, diese Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Sie ist niedergerissen und Juden und Heiden können gemeinsam Gott anbeten und haben Zutritt zum Vater. Und hier ist es natürlich als Gläubige wichtig, dass wir nicht versuchen, diese Scheidewand wieder aufzurichten und hier eine Trennung zu machen, wo Gott eine Trennung niedergerissen hat. Dazu zu sagen ist natürlich, dass es sich hier auf gläubige Juden bezieht, auf solche, die beide an dieses Opfer glauben, die zur Gemeinde gehören, sie haben Zutritt zu dem Vater. Ein Jude, der das ablehnt, der dieses Werk ablehnt, der vom Neuen Bund nichts weiß, hat auch keinen Zutritt zum Vater, sondern er ist noch unter dem Gesetz gefangen und hat noch nicht erfahren von diesem Erlöser, der gekommen ist. Das werden wir nächstes Mal noch genauer anschauen.